1, 2, 3, 4.
24,000 people. 24,000 people.
And now in season 13.
Presented by Fearfeld. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 13 der Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Fearfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 13 ist Gerhard Massenbauer. Er beurteilt mehr als 25 Jahren Devisenmarkt- und Kapitalmarktentwicklungen. Er ist Österreichs erfolgreichster Währungsexperte und warum das so ist, das werden wir im Gespräch analysieren. Lieber Gerhard, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, ich bin sehr gerne da.
Ich freue mich, ein Forex-Experte. Es wird Zeit, in knapp 300 Folgen das mal anzugehen. Ich sage mal Karriere, Werdegang, Podcast, dann fange ich damit an. Du bist Währungsexperte, Massenbauer in zweiter Generation. Ich habe euch, deinen Vater und dich in den 90ern des alten Jahrtausends kennengelernt, aber bitte in eigenen Worten, wie es da bei euch und bei dir losgegangen ist.
Ja, also mein Vater war schon 1974 aktiv im Kapitalmarkt und hat damals als erster unabhängiger Finanzierungsberater in Österreich aufgeschlagen, also diesen Beruf quasi erfunden.
Wow.
Dann in der Hochzinsphase die Mischrate bei der Bausparfinanzierung erfunden.
Auch wow.
Was es ermöglicht hat, statt um 12-13% um 9% zu finanzieren, was ein Riesenunterschied war und für heutige Menschen, die finanzieren müssen, undenkbar wäre, mit diesen Zinssätzen zu operieren. Die haben wir dann bis zu den späten 90ern gesehen und dann kam er in den frühen 90er Jahren drauf, es gibt andere Länder mit sehr tiefen Zinssätzen. Das war damals Japan und er hatte Kunden, die in Japan Geld verdient haben und das war die Sternstunde, der Beginn eigentlich der Fremdwährungskredite in Österreich. Mhm. Im Jahr 1993.
Und wann bist du dann dazu gekommen?
Schon früh, unter Anführungszeichen, hat es im Herbst 93 begonnen und ich war dann schon im Sommer 95 habe ich bei ihm begonnen. Habe dann im Jahr darauf ein Trainee gemacht bei der Erste Bank im 96er Jahr, 6 Monate lang, um das auch mal von der Seite zu sehen und war dann eigentlich recht lange bei ihm auch angestellt. Habe schon 1999 begonnen, meine heutige Beratungsfirma Zenseo Consulting zu gründen. Die gibt es jetzt seit 25 Jahren. Und habe 1999 im Jahresende zum ersten Mal eine Analyse veröffentlicht, in der Nationalbibliothek dann auch alles hinterlegt seit diesen 2,5 Jahrzehnten.
Das habe ich jetzt auch gelernt. Das muss man eigentlich mit Print-Periodika machen. Ne?
Selbst auch mit Nicht-Print mittlerweile.
Okay, also digitale Börsebriefe müsste man der Nationalbank geben.
Genau.
Wow.
Mediengesetz.
Das heißt, deine Werke 25 Jahre liegen bei der Nationalbank.
Genau.
Bibliothek.
Bibliothek, dadurch, glaube ich,
oder? Bibliothek, nicht Bank.
Bibliothek.
Oder? Bibliothek, ja,
genau. Es ist auch in der Bundeskanzleramtsbibliothek einiges da und in der Wiener Stadtbibliothek. Allerdings ist auch vorgesehen, die sind noch nicht auf digitale Medien umgestellt. Mhm. Die Nationalbibliothek sehr wohl.
Du hast 99 begonnen mit der Analyse-Research-Tätigkeit dazu. Der Euro ziemlich zeitgleich. Mhm. War das irgendwie ein Hintergrund, sich da rund um diese völlig neue Welt für uns Europäer gleich zu positionieren?
Das war nicht der Hintergrund für den Massenbauerbrief. Das war eher Zufall. Ich habe 96 begonnen, mich quasi für das Thema zu interessieren, weil die Firma meines Vaters Fremdwährungskredite vermittelt hat. Habe 1998 meine erste eigene Analyse geschrieben. Das war im August 98, also vor fast exakt 26 Jahren. Damals war der Yen bei ähnlichen Kursen wie heute. Mhm. Und ich ging damals davon aus, dass der Yen steigen wird. Und im September 98 hat er am 4. September oder so 15% Kursanstieg an einem Tag erlebt und hat dann in Summe 50% aufgewertet bis zum Jahr 2000. Das heißt, das ist das, was mich immer fasziniert hat, wo jetzt quasi der Startpunkt für mich war, Währungsexperte zu werden, war damals kein Ziel. Das bin ich halt heute nach 25 Jahren. Wendepunkte festzumachen, wann Dinge sich verändern, das ist erkennbar. Und ich habe tatsächlich, und das ist über die Nationalbibliothek definiert, 90% richtige Trendwende, Prognosen, nicht wirklich, Bestimmungen, Beurteilungen gemacht und veröffentlicht.
Also inklusive Zeitpunkt auch, ne?
Bevor es passiert ist.
Okay, spannend, ja. Ich bin dafür, weil das immer spannender wird in der Folge, dass wir mal die Hörerinnen und Hörer überhaupt in die Thematik reinholen. FX, Forex, woher kommt der Name und wie viele interessante Währungspaare, um ein bisschen zu spoilern, gibt es deiner Meinung nach für uns Europäer?
Forex bedeutet Foreign Exchange und das ist nichts anderes als Fremdwährungsaustausch. Eine Währung ist immer bestimmt im Verhältnis zu einer anderen und steht nicht für sich selbst im Normalfall. Das heißt, es ist immer die Frage, wie steht der Euro zum Dollar? Euro-Dollar ist das Währungspaar und dann sagt man, das Währungspaar geht stark oder schwach. Das heißt, der Euro wird stärker oder schwächer zum US-Dollar. Es kann auch sein Austral-Dollar, US-Dollar oder sonst irgendwas.
Euro-Dollar ist klar, da schaut man drauf. Was ist sonst noch wichtig? Hast du da irgendwie vielleicht Top 5 oder so?
Grundsätzlich wirklich wichtig im Devisenhandel sind, wenn man so will, die Majors-Währungen. Ja. Das ist neben dem Dollar und dem Euro ist das der Austral-Dollar, der Kan-Dollar, der Schweizer Franken, der japanische Yen. Dann gibt es noch so 20, 25 Währungen, die auch in einer gewissen Weise relevant sind. Und dann gibt es recht viele Währungen, die nicht frei handelbar sind.
Und ich muss dich kurz unterbrechen. Also Schweizer Franken, Yen, alles klar. Austral-Dollar, Kan-Dollar, wundert mich, dass jetzt noch zu den Majors zählt irgendwie. Die hätte ich eher so an Renminbi gedacht oder sonst irgendetwas. Die gehören da noch nicht dazu.
Nein.
Okay, spannend.
Also was noch bei den Majors dazugehört, ist das britische Pfund.
Britische Pfund. Jetzt wieder stärker natürlich, ne?
Nein, das hat sich nicht wirklich verändert. Also es gibt tatsächlich sowas wie einen Code, einen Terminus Technicus, wie man die Währungen bezeichnet. Und die Majors sind die klassischen westlichen Währungen. Der Renminbi kann nicht dazugehören, weil er keine frei gehandelte Währung ist.
Oh, verstehe. Ja.
Von der Bedeutung wird er wichtiger.
Das heißt, der Rubel konnte auch nie dazugehören, oder? Weil er eben keine westliche Währung ist.
Das war letztlich immer eine Emerging Market Währung.
Sind die Umsätze irgendwo statistisch erfasst, welches das liquideste Paar ist? Gibt es da was dazu?
Also das ist einfach, das liquideste Paar ist schlicht und ergreifend Euro-Dollar.
Das ist klar.
Dann kommt Dollar-Yen.
Dollar-Yen, ja.
Das hat was zu tun, das ist vielleicht die spannendste Frage überhaupt. Die stelle ich dir jetzt, okay, weil ich die Antwort kenne.
Ja.
Wer oder was ist der Devisenmarkt?
Puh.
Ja, das ist etwas, was ich feststelle, auch bei den Profis in den Finanzabteilungen der Unternehmen, dass diese Antwort nicht einfach so rauskommt.
Sagen, es ist der Handelsplatz zwischen...
Es gibt keine Börsen für Devisen. Der Devisenmarkt ist gleich 12 Banken.
Keine Ahnung gehabt, ja.
UBS, Deutsche Bank, Barclays, HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs und ein paar andere sind der Devisenmarkt.
Spannend.
Das ist ein grundlegend wichtiges Wissen, das witzigerweise nicht alle haben.
Jetzt wissen wir von den Aktienmärkten, von den Strommärkten, dass da ordentliche Clearingstellen dahinter liegen, die die Abwicklungssicherheit garantieren. Wie ist das dann am Devisenmarkt gegeben?
Gibt es das nicht.
Gibt es das nicht, gell? Das ist ein großes gegenseitiges Vertrauen und es hätte ja auch schon mal Banken erwischt. Ne?
Ja, durchaus.
Also es gibt nicht so ein Clearing-System.
Nein, es gibt kein Clearing-System für den Devisenmarkt. Der ist eben ein reiner Bankenaustauschmarkt. Und diese 12 Banken vereinen knapp 90% des Devisenhandels weltweit. Alles andere ist quasi atmosphärisches Rauschen.
Und ist diese 12er-Zahl irgendwie festgelegt?
Nein.
In irgendeinem Kontakt oder könnte eine 13. Bank, wenn sie entsteht und groß wird, dazukommen?
Das ist in der Form jetzt nur meiner Kenntnis nach so definiert, dass diese 12 Banken 90% des Handelsvolumens abdecken. Vielleicht kommt aber eine 13. dazu, vielleicht auch eine 15. oder es wird nur noch 10 geben. Aber weil die Credit Suisse hat auch mal dazu gehört, das ist die UBS. Und de facto ist es eine Konzentration von sehr, sehr viel Macht und Volumen in wenigen Händen.
Und es ist ein 7x24-Markt?
Ja. Bis auf Samstag, Sonntag, da gibt es eine
Stunden
Pause.
Fallen aus, genau. Du hast erwähnt den Massenbauerbrief schon. Das ist deins. Das ist also Gerhard Massenbauer, oder? Den hast
Korrekt.
Du erfunden?
Den habe ich erfunden.
Und was findet man da drinnen und in welchem Zyklus erscheint der?
Also der Massenbaubrief war immer ein monatliches Medium. Das ich jetzt rebranded habe vor ein paar Jahren und das heißt Treasury Scout Invest.
Okay.
Für Unternehmen habe ich vor 6 Jahren Treasury Scout entwickelt, da können wir später drauf kommen. Der Massenbaubrief war immer eine Idee, um Fremdwährungskreditnehmer und eventuell auch deren Berater zu unterstützen, keinen vollkommenen Blödsinn zu machen. Das war die Idee 1999, als ich das Produkt erfunden habe. Ich war dann damals zum ersten Mal tatsächlich noch überrascht, dass das eigentlich niemanden interessiert, Geld dafür auszugeben, Informationen vom Marktführer zu kriegen, die wir damals waren. und dadurch auch ein paar Dinge zu vermeiden, die wir dann halt leider auch gesehen haben, dass zu viele Menschen dieses Produkt A bekommen haben und B damit überhaupt nicht umgehen konnten. Mhm. Und die Berater es oft auch nicht verstanden haben.
Ich meine, wir alle haben in Erinnerung die große Geschichte in Österreich natürlich mit dem Yen früher und dann dem Schweizer Franken. Mhm. Inwieweit habt ihr das gerochen, dass da was kommen kann, währungsseitig?
Also wir haben das System Fremdwährungsfinanzierung 1993 etabliert und 2007 auf der Gewinnmesse, wo wir regelmäßig waren, seit 1996 genau. Hat mein Vater klipp und klar gesagt, die Zeit für Fremdwährungskredite ist vorbei. Das war ein Jahr, bevor das ganze System gekracht ist. Und er empfiehlt seinen Kunden, auf Bausparkasse umzuschulden. Also wir haben natürlich, ich habe über die Finanzkrise geschrieben im Jänner 2008 im Massenbauerbrief, bevor sie passiert ist. Wieder so ein Wendepunkt. Und sie war also erkennbar in der Wurzel und auch fast in der Dimension. Und das konnte man beschreiben.
Der Massenbauerbrief, hast du gesagt, den hast du geändert in Treasury Scout.
Invest.
Das heißt, Invest, sorry. Das heißt, du hast auch die Sprache geändert, oder? Weil das eine klingt Deutsch und das andere klingt Englisch. Oder gab es Massenbauerbrief auch auf Englisch?
Nein, es gab es nur auf Deutsch und auch den Treasury Scout Invest gibt es nur auf Deutsch. Das hat auch noch einen, Deutsch, okay. einen Aspekt, der dazu kommt. Ich habe früher quasi nur für Fremdwährungskredite immer gesprochen, aber schon, ich glaube, lass mich nachdenken. 2001 habe ich geschrieben über Argentinien-Anleihen, dass man die abstoßen soll, weil der Peso ein Problem bekommen wird. Das war ziemlich tolles Timing, weil das ist doch komplett gekracht bis zum heutigen Tag, eine Katastrophe. Und 2002 habe ich Brasilien-Realanleihen zum Kauf empfohlen, das war auch ein Währungsthema. Die hatten mit Argentinien einen Einbruch, die Währung war extrem billig geworden, die Zinsen extrem teuer, das war super interessant. Und der Treasury Scout Invest heute ist eigentlich ein Börsenbrief, der sich um eine halbwegs ruhige Kursentwicklung bemüht, nicht unbedingt auf ich muss bei allem dabei sein, quasi vermögensverwaltende Beratung bietet für jemanden, der als Value Investor tätig ist.
Kann man damit indirekt auch irgendwie sagen, du bist eher in die Richtung von zunächst, Leute, passt auf eure Fremdwährungskredite, Privatanleger oder was, die verschuldet sind in Yen oder Schweizer Franken, hin auch zu aktiven Empfehlungen, weil ich kann ja, wenn ich bullisch auf die Währung bin, ja auch eine Anleihe kaufen oder sonst irgendetwas.
Ich kann eine Anleihe kaufen, ich kann jetzt zum Beispiel in Australien Aktien kaufen, weil ich
oder
den Markt,
Währung kaufen. Ne?
Das ist dann dabei mit verbunden, automatisch. Ja, ich glaube, dass man zum Teil vehement unterschätzt, was Währung einem Anlageprozess antun kann.
Ja.
Und das versuche ich hier mit dem Treasury Scout Invest abzudecken, indem ich primär in Unternehmen investiere, die eine basisgute Ausstattung haben für währungsbegleitend Ertrag oder eben Schutz vor Einbruch. Ich werde nicht in Argentinien anlegen, wenn der Peso aus meiner Sicht komplett kaputt ist. Das kann manchmal ein Fehler sein, kurze Zeit, aber meistens ist es richtig, das zu vermeiden. Und ich baue generell ein System auf, wo man mit relativ wenig Aufwand einen längerfristig sinnvollen Ertrag zusammenbringt.
Und im Namen Treasury, Treasury heißt Schatz natürlich, aber es geht auch um die Finanzabteilungen der großen Konzerne. Stärker B2B als früher?
Viel mehr.
Ich bin seit 10 Jahren. Aber für jeden zu lesen, oder? Nicht gespielt.
Das ist ein Subscription, die ist teuer.
Okay. Aber wenn ich es zahlen will, also
kann ich es auch... Treasury Invest ist... Ja. Nein, der ist verhältnismäßig günstig. Der kostet 470 Euro im Jahr.
Okay, das ist verhältnismäßig günstig, ja.
Und die Treasury Scouts sind eine Dienstleistung für Finanzabteilungen von Unternehmen, die ich seit 10 Jahren betreue, grundsätzlich in Währungs- und Zinsfragen. Und dort geht es halt schon in die Tiefe auch, wenn die das haben wollen, um selbst beurteilen zu können, was ist los auf der Welt. Da haben sie einen zuverlässigen Träger von Informationen. Wo ich ganz froh bin, dass ich das manchmal auch höre, dass das so ist.
Ja, das tut immer gut, so ein Feedback.
Ja.
Und irgendwo, glaube ich, auf einer deiner Homepages, da komme ich noch dazu, habe ich gelesen, dass man bis zu 2% mehr Rendite rausholen kann. Unterbrich mich, wenn ich das jetzt fachlich unpräzise sage, wenn man Währungen gut managt.
Es kommt auf die Währung an. Also ich kann über den Euro-Dollar definitiv nachweisen für die Periode seit 2002, dass es um 4,5% besser war pro Jahr.
Wow.
Den Signalen, die wir liefern, zu folgen, als es zu unterlassen.
Und eure Signale geben Signale für die Währung ab, also Euro, Dollar und so weiter. Was der Anleger oder der Treasury-Mensch dann mit seinem Investment macht, ist wieder ihm überlassen.
Korrekt.
Ob er in der Anleihe vielleicht kürzer geht oder absichert oder sonst irgendetwas. Ja. Ne? Okay. Und so konkrete Produkte zur Umsetzung empfiehlst du auch oder rein auf der Währungsseite?
Also wir sind im Treasury Scout Invest, habe ich ein konkretes Musterportfolio, das man abbilden kann, wenn man will. Also ganz wie ein Börsenbrief es üblicherweise macht.
So wie es auch gehört.
Genau, und mit ISIN und Stückanzahl, prozentuelle Gewichtung, das kann sich der Anleger immer noch selber überlegen. Ich gebe als quasi das Musterportfolio vor.
Und was findet man da für Assets drinnen?
Aktuell schon seit einiger Zeit Glencore, finde ich super spannend. Ich habe jetzt stärker aufgebaut auch Edelmetallaktien, Gold und vor allem Silber. Und habe British American Tobacco zum Beispiel reingenommen. Ich schaue, dass ich vernünftig bewertete Assets hineinbekomme.
Mit deiner währungsunterlegten Idee natürlich.
Unter Umständen. Es kann aber auch sein, ich sage, das war vor 2 Jahren der Fall. Ich finde Italien als Markt viel zu billig. Da ist Potenzial dafür da, dass die Börse in Italien besser sich entwickelt als die deutsche oder österreichische. Das war dann auch so. Und habe dann einige italienische Titel empfohlen. Also es ist nicht so, dass ich finde, Bayer ist ein spannender Turnaround-Kandidat als solches. Das habe ich jetzt auch empfohlen.
In den vergangenen Tagen auch sehr gut gegangen.
Ja, jetzt kurzfristig, ja, ich bin noch im Minus, sage ich jetzt ehrlicherweise, aber das ist bei solchen Dingen, mit solchen Problemen, das kann schon dauern, bis die wirklich einen Durchbruch erfahren. Mhm. Aber Bayer hat ein Portfolio mit Dingen, wo ich sage, dass Teilaspekte davon sind mehr wert als der Börsenpreis. Das ist natürlich verrückt. Für einen Value-Investor wie mich irrsinnig interessant.
Ja, wir wissen eh, was die Aktie leider immer noch im Griff hat, diese Übernahme, die letztendlich wirklich viel kaputt gemacht hat, aber der neue CEO, glaube ich, bemüht sich sehr permanent unterwegs und so weiter und so fort. Aber
der verbreitet auch einen positiven Spirit.
Also. Genau. Und man sieht es auch am Aktienkurs. Sidestep Ende. Du hast jetzt nicht nur die Bayer erwähnt, sondern auch einige Aktiengesellschaften, börsennotierte, die ein bisschen in die Rohstoffrichtung gehen.
Korrekt.
Kann man das, was du machst, auch in Rohstoffrichtung irgendwie andenken? Diese Währungsexpertise, diese Hedging-Expertise, diese Signalexpertise?
Ja.
Ist da was möglich?
Ja, wir sind schon dran.
Weil am Aktienmarkt sind wir eh verwöhnt, da gibt es genug.
Da gibt es genug. Es gibt für, das Interessante am Rohstoffbereich ist, es gilt übrigens auch für Kryptos, dass sie deutlich volatiler sind.
Ja.
Und deutlich extremere Exzesspreisbildungen zeigen, wenn es dann mal soweit ist, können auch sehr lange seitwärts schwanken. Meine Überlegungen für die Devisenmärkte sind in den letzten 25 Jahren gereift, aber ich hatte eigentlich die Expertise prinzipiell sogar schon ab der Wurzel, ab seit vor 25 Jahren. Wann ändert sich was, warum? Es braucht immer eine Art von Übertreibung und dann einen Trigger, der die Marktteilnehmer dazu bringt, etwas zu verändern. Das zu definieren ist möglich, das habe ich immer wieder gemacht, das heißt, es ist geproved. Was ich nicht kann, ist, wo ist der Dollar in einer Woche? Keine Ahnung.
Ja.
Wenn es keine Trigger gibt, gibt es nichts. Und das gilt natürlich auch für Commodities, die eben mehr Übertreibungen zeigen im Verlauf ihrer Entwicklung. Und dann zu sagen, okay, was könnte das System beenden? Das ist möglich. Ich habe zum Beispiel vor 3 Jahren, glaube ich, vor 2 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, einem Holzproduzenten in Österreich am Top des Lumber Prices in den USA, da gibt es einen Future dafür, empfohlen, den Preis zu sichern, wenn er das irgendwie verwenden kann. Und dann ist der Preis von Lambes heute ein Drittel von dem, was es damals war. Also ich kann durchaus Wendepunkte auch im Commodity-Bereich aufzeigen, wann immer die sozusagen klar werden.
Und er hat Lambe verkauft in der Zukunft, ne?
Das wäre meine Empfehlung gewesen, er hat es unterlassen, weil das betrachtet hat er damals als Spekulation betrachtet.
Ist sowas Spekulation deiner Meinung nach? Es kommt darauf an, ob ein Geschäft dagegen steht oder nicht. Ne?
Das ist richtig, das Geschäft ist ja grundsätzlich da. Nur
weil er hat das Holz. Ne?
Er hat Holzproduktion, das ist kein Thema, und er hat Holzverkauf, das ist auch kein Thema. Das wäre an sich prinzipiell sowas wie ein Makro-Hedge gewesen. Ist aber in der Denkweise der Unternehmensführer und der CFOs nicht vorhanden. Und auch bei den Wirtschaftsprüfern, die ich jetzt mittlerweile immer besser kennenlerne, ist das auch als Spekulation etikettiert, weil man es eben nicht, und das ist der wesentliche Part, nicht ins Hedge Accounting hineinnehmen kann. Das ist nicht vorgesehen in den Regularien des IFRS 9.
Ja.
Es wäre ein Makro-Hedge und der ist nicht Hedge Accounting fähig. Und dann ist es de facto automatisch Spekulation. Das ist für das Geschäft des Unternehmens Sinn macht, extrem hohe Preise abzusichern, das ist eine andere Sache. Das werden börsennotierte Gesellschaften niemals machen. Eigentümergeführte werden durchaus darüber nachdenken.
Und es kann ja immer noch sein, dass der Kunde dann trotzdem verhandeln will, wenn der Preis wieder gefallen ist, so stark.
Ne? Der wird garantiert
verhandeln wollen. Ja.
Aber wenn es kommt davon, wie gut man contracted hat. Ja. Genau, ja. Wenn es oben geht, will er nicht, dass sich was ändert, aber wenn es runter geht, will er sofort eine Anpassung haben.
Ich meine, jetzt sind wir ein bisschen in der Materie drin und hat jetzt nichts mit Währungen zu tun, aber wir wissen auch, die Auer ist auch deswegen an die Lufthansa gegangen, weil sie sich beim Kerosin zuerst gar nicht gehedged hat und dann verhedged hat. Dann in der Energiekrise hat es immer wieder so ein paar Probleme gegeben, die in allen Zeitungen waren. Gibt es da Punkte aus deiner Sicht dazu? Weil du bist ja nicht nur der Währungsexperte, sondern auch der Hedging-Experte.
Der Punkt ist, warum mache ich überhaupt Corporate-Beratung? Warum habe ich mich mit Unternehmen sozusagen angefreundet? Das war natürlich auch eine Geschäftsidee, mein Wissen irgendwo sinnvoll unterzubringen. Aber tatsächlich habe ich mich immer wieder gewundert, warum berichten Unternehmen über Währungseffekte in der Bilanz? Das ist doch nicht so schwer in den Griff zu kriegen. Das Auerbeispiel ist übrigens ein sehr gutes. Unternehmen haben bei Hedges immer auch das Thema, das kostet ja was.
Na klar.
Eine Absicherung ist normalerweise kein Geschenk.
Noch dazu, wenn du das zum teuersten Zeitpunkt machst, wenn die Volatilität schon...
Da komme ich jetzt, warum passiert okay, das? Ja? Ja. Prozyklisches Handeln. Wenn du jetzt dran denkst, sagen wir mal, der Brasilien Real hat von 2016 bis 2019 eine gute Entwicklung gehabt, war nicht besonders belastend, aber hat verdammt nochmal 7% Zinsdifferenz gekostet. Wenn ich jedes Jahr 7% einzahle, irgendwann denkt sich die Finanzabteilung, wieso verschmeiße ich Geld? Ja, wieso schenke ich Geld her? Und dann hören sie auf zu hedgen. Dann natürlich, genau wenn das passiert, passiert was.
Ja.
Dann geht es durch die Decke, sie verlieren Geld und haben sie alle Angst, auch um ihr Leiberl, und beginnen zu hedgen. Und das ist natürlich der falscheste Zeitpunkt, wenn es besonders teuer ist, mit besonders hohen Zinsen nochmal zu hedgen, das kostet dann richtig Geld. Und meine Arbeit ist eigentlich die zu sagen, Leute, macht es ein bisschen gescheiter, sichert, nicht immer, wenn es nicht sein muss, aber macht zumindest irgendwelche Maßnahmen, die ich euch empfehlen kann, um eine Absicherung zu haben. Und in bestimmten Situationen lasst das Sichern sein, weil klar ist, wenn es eskaliert ist, die Zinsen schon gestiegen sind, dann macht das Sichern pro futuro nur noch wenig Sinn.
Also du meinst, bei solchen Extrempunkten noch einmal eine vervierfachte Wohler zu zahlen, das Exempel von mir macht überhaupt keinen Sinn, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Außer es hat da irgendwo bei irgendwem eine Margin zusammen, wie bei den Energiemärkten, wie man es vor 3-4 Jahren gesehen hat. Und du musst, ne? Dann kommt.
Der Punkt ist, wenn ich das einigermaßen sinnvoll angegangen wäre. Ich glaube, dass da veritable Fehler gemacht wurden, die man sich nachher schön geredet hat. Unabhängig davon, wenn man mitbekommt, dass es eine Entwicklung geben könnte, und das war ja so, dass die Energiepreise schon recht lange sehr, sehr niedrig waren. Und wann immer die Energiepreise besonders niedrig sind, dann sollte ich eigentlich schon antizipativ mich selber schützen wollen. Das passiert auch nicht immer, eben aus dem vorher genannten Grund. Ja. Weißt du, was kostet? Aber wenn es billig ist, sollte ich diesen Preis zahlen, weil ich nicht in der Lage bin, den teuren Preis zu zahlen.
Ja, ich meine, mein Haus versichere ich ja auch gegen Feuer oder sonst irgendetwas. Ne?
Ja, aber das ist so einfach nicht bei Unternehmen. Ja,
das kann ich mir vorstellen. Deine Empfehlung, wenn ich das richtig raushöre, ist immer ein bisschen abgesichert zu sein, aber nie volle Latte. Oder kann man das nicht so subsumieren, weil jeder Kunde ist anders, nehme ich an.
Also ich gehe vielleicht eine Schleife. Tatsächlich ist es so, es ist sehr leicht festzustellen, in welcher Marktphase wir sind. Wenn ich jetzt an die Börse denke, na, 5 Aktien ziehen den Markt und die haben eine Bewertung, dass mir einigermaßen bammelig wird, ja?
Ja. Du hast von den Magnificent Seven schon 2 abgezogen, nehme ich an, oder?
Nein, war jetzt eh nur noch 3.
Ja,
also.
Ja. Okay,
lassen wir es mal aus, die Zahlen. Aber der Punkt ist, es ist völlig klar, dass die Bewertungen völlig absurd sind. Nämlich hoch. Ja, und es war auch völlig klar, nach Corona, also mittendrin im April, dass die Bewertungen viel zu tief sind. In den Momenten kann ich Entscheidungen treffen. Ja, wo das so klar ist, dann weiß ich, heute habe ich immenses Schutzbedürfnis gegen fallende Börsenkurse. Wer das nicht kapiert und nichts tut, wird bitter dafür zahlen.
Ja.
Man muss keine Verluste erleiden. Man kann ja Entscheidungen treffen, die das verhindern. Und das ist bei Währungen so einfach, das ist bei Börsen so einfach, das ist bei Commodities so einfach. Man muss nur überhaupt einmal hinschauen. Das Problem ist, ich mache das jeden Monat, jeden Tag. Ich schreibe 240 Seiten Analysen über alles, Währungen, Commodities, Zinsen. Mir ist das zum Großteil bewusst, wo wir stehen. Anderen nicht so sehr. Das heißt, das Ziel ist immer, Bewusstsein zu haben, was passiert auf der Welt und wann wird es kritisch in jede oder in die eine oder andere Richtung, positiv oder negativ.
Ich bringe jetzt noch eine neue Facette von dir rein, relativ junge Facette, hedgego.com, werden wir auch in den Shownotes verlinken. Gibt's seit wann und was steckt da dahinter?
Hedgego haben wir vor 2,5 Jahren gegründet. Und basierte auch auf einer Erfahrung, die ich für mich selber gemacht habe im Jahr 2020. Ich habe zwar den Event Corona richtig eingeschätzt, schon am 17. Februar war ich in einem Währungsausschuss in Deutschland und habe sie vor den möglichen Implikationen der Städteschließungen in China gewarnt, für die Börse und die Devisenkurse. Ein Monat später ist alles kollabiert.
Du bist eher so ein Back-to-the-Future-Typ, glaube ich. Keine Spaß beiseite, ja. Du kannst in die Zukunft schauen.
Nein, ich kann aus Entwicklungen Folgeentwicklungen ableiten.
War nicht respektierlich.
Das macht meinen Job so schön. Ich habe gern Recht oder ich behalte gerne Recht und dann kann ich es immer wieder überprüfen. Aber der Punkt ist, ich habe dann im August 2020, nachdem alles ausgeschwungen war, war ich auf Urlaub und dann habe ich übersehen, dass der Rand zu steigen beginnt. Und das hat mich geärgert. Ich kann 30 Währungspaare nicht dauernd im Auge haben als Mensch. Und dann habe ich mir eine Struktur gebaut, wo ich sage, ich werde gewarnt, wenn gewisse Schwellwerte erreicht werden. Mhm. Jetzt kommen wir zu HedgeGo. Das haben wir, wenn man so will, als Idee aufgenommen und gesagt, eigentlich könnte das für Unternehmen interessant sein, auf Wendepunkte aufmerksam gemacht zu werden. Ich werde nicht ständig behelligt, ich soll was lesen, ich soll was verstehen. Ich soll unter Anführungszeichen auf Signale reagieren, wenn sie kommen. Mhm. Und mir dann überlegen, muss ich was tun oder muss ich nichts tun? Einfach so Trigger Points zu setzen für Unternehmen als Dienstleistung, damit der Alltag nicht belastet wird durch Dinge, die man nicht braucht. Das Schwierige für Devisenschutz von Unternehmen ist, bei 360 Tagen im Jahr, 260 Handelstagen, ist 255 Tage genau nichts zu machen. Und mich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, ist Fahrt und bringt nichts.
Ja.
Aber die 5 Tage zu finden, wo es relevant ist, das kann mir unglaublich viel bringen. Das ist das, was ich versuche näher zu bringen.
Wissen wir auch vom Aktienmarkt, die Performance, die letztendlich langfristig Plus oder Minus macht, passiert an ganz wenigen Handelstagen.
Ja.
Gut, hedgego.com habe ich auch was gefunden, ein Webinar mit meinen Freunden von Raiffeisen Research, ziemlich jung, 3 Monate her. Um was geht's da?
Der Gunter Täuber hat mich angesprochen.
Den lassen wir lieb grüßen. Mit dem habe ich einen eigenen Podcast, ich liebe es.
Er ist ein super Typ. Und sicher ein sehr, sehr guter Fundamentalanalyst, aber er hat mir gesagt, warum er mich dazu eingeladen hat, mit ihm dieses Webinar zu machen, war, die Raiffeisen Bank ist die zweitgrößte oder drittgrößte Bank Österreichs, jedenfalls eine der 3 großen, und hat ein großes Analyseteam, aber Währung machen sie nicht so intensiv wie wir. Mhm. Und wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im Oktober am Finanzsymposium in Alpbach, wo ich seit 6 Jahren der einzige Nicht-Banker bin, der als Währungsexperte dort die Zins- und Währungsprognose-Veranstaltung mit moderiert. Und da hat er offenkundig Gefallen an dem gefunden, was ich gesagt habe, und mich dementsprechend eingeladen, mit ihm das gemeinsam zu machen.
Für solche Vernetzungen sind solche Dinge auch da. Und ja, da habt ihr einen Deep Dive gemacht in die Grundlagen und aktuelle Situation, nehme ich an.
Genau, und wir haben auf Kundenfragen dann im Webinar, also auf Teilnehmerfragen reagiert. Mhm. Und es ging dann von britisches Pfund, Japan, Yen, Renminbi, US-Dollar sowieso, Schweizer Franken, so ein bisschen die Runde.
Wenn ich auf die hedgego.com Webseite gehe, dann finde ich immer wieder so Screens, so typische App-Screenshots, wo ihr wie beim Broker darstellt. Was kann ich mir da darunter vorstellen und was sehe ich da auf den ersten? Was ist so ein typischer Screen, den ich als Treasurer da von dir empfangen kann,
wenn
ich
also mal anschaue? Also wir haben eine Datenbank aufgebaut in den letzten 2 Jahren, die auf vereinfachte Weise Meldungen lanciert, die im Treasury sozusagen Dinge anstoßen können, sollen. Das sind zum Teil Event-Alarms.
Also jeder Rand könnte steigen oder so in anderen Worten.
Ne? Der Rand ist dabei anzusteigen. Okay. Es ist sogar schon eine Aktion davor, nach dem Motto, wir berichten nicht notwendigerweise über Dinge, die passieren werden. Sie sind schon im Gange, aber wir sind früh dran.
Okay.
Nutze das, um darüber nachzudenken und dich vor künftigen Entwicklungen zu schützen.
Also Kurs, Volumina und all diese Sachen.
Halt. Vor allem Kursentwicklungen, und wir geben immer auch einen Kurzhinweis aus den Treasury Scouts, die ich ja schreibe, warum das so jetzt zu sehen ist und was die fundamentale Grundlage dafür ist.
Irgendein neuer Präsident oder irgend sowas.
Irgendwas passiert.
Ja, okay.
Und wir bieten eine sogenannte Pressure Map. Mhm. Das ist, es passiert etwas, es ist noch nicht reif, aber es könnte eine Veränderung bevorstehen. Bereite dich vor, checke deine Volumina im Unternehmen, wie viel hast du zum Handeln, wo gibt es noch was, was ich vielleicht nicht entdeckt habe. Ich fordere meine Teilgesellschaften auf, sich zu melden, damit ich vorbereitet bin, wenn dann was passiert. Es muss noch nichts passieren, aber wenn ich 2-3 Mal im Jahr prüfe, was los ist zusätzlich, dann ist es sicher kein Schaden. Wir bieten einen Ausblick auf die wahrscheinlichen Quartalsschlusskurse für Kursentwicklungen, aber auch für Zinsen. Mhm. Und ich war in Alpbach letztes Jahr, glaube ich, der Einzige, der gemeint hat, die Zinsen werden nicht gesenkt in den USA bis zur Jahresmitte 2024 und das ist auch nicht passiert. Mhm. Die anderen waren sehr viel optimistischer im Oktober. Und ich glaube auch nicht heute, dass viel mehr als 1-2 Zinssenkungen in diesem Jahr passieren werden.
Letzter Punkt noch zu hedgego.com. Dort findet man auch die Preise direkt auf der Homepage. Ich finde das immer sehr gut, kann man sich anschauen. Damit richtest du dich an Treasury-Abteilungen von Unternehmen.
Genau, das sind einfach Preise für Unternehmen.
Sehr gut. Du hast die Zinsen erwähnt, die dann nicht gefallen sind. Irgendwann einmal hast du ein Buch geschrieben, das heißt Nie wieder Zinsen.
Ja.
Wie geht's da heute damit?
Super, weil du den Hintergrund dieser Idee jetzt von mir gehören wirst.
Ganz genau. Ich habe es ja gelesen.
Ich habe Anleger im Kopf. Und für Anleger war klar, ich habe heute ein Zinsniveau von 0%. Hm. Das war 2017, als das Buch erschienen ist, der Fall. Sogar minus 0,5% waren die Zinsen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist realistischerweise für einen Anleger ein Zeitraum, wo er Geld verdienen will, das sind 10 Jahre.
Ja.
Und was habe ich ihm versprochen? Nie wieder Zinsen für die nächsten 10 Jahre. Warum? Weil das Zinsniveau bei minus 0,5% war und wenn ich minus 0,5% bekomme, kann ich nichts verdienen. Witzigerweise war das vielen Leuten nicht klar.
Ja.
Und dann habe ich dazu geschrieben, und wenn die Zinsen jemals steigen, was ich noch nicht festmachen kann, damals, 2017, dann habe ich sogar große Verluste zu erfahren. Wir wissen, was mit dem Anleihenmarkt in den letzten 3 Jahren passiert ist. Man hat mit sicheren deutschen Staatsanleihen 25% verloren.
22 war fürchterlich, ja.
Genau. 2021 habe ich mein zweites Buch geschrieben, die kommenden Roaring Twenties.
Genau.
Und dort habe ich dann gesagt, und jetzt geht's dann los mit den Zinsteuerungen. Die Inflation ist im Beginnen, ich glaube, die wird eskalieren und die Zinsen werden steigen. Im August habe ich dann im Treasury Scout geschrieben, Eurozinsen zwischen 3-5%, Dollar zwischen 4-6%. Und der CFO von Loacker Recycling, einem 1-Milliarde-Unternehmen in Vorarlberg, hat mir vor einem halben Jahr, als ich ihn besucht habe, wieder mal gesagt, du warst der Einzige, der das gesagt hat.
Und hoffentlich hat er was gehandelt in die Richtung.
Die haben keine Schuldenthematiken. Das heißt,
war ja, aber man kann wichtig. Duration verändern oder sonst irgendetwas.
Die sind nicht in der Anlage.
Okay.
Die haben, die machen Wiederaufbereitung von Schrott und ähnlichen Dingen. Und sind extrem erfolgreich, aber die haben jetzt nicht so das Anlagethema.
Verstehe.
Keine Bank.
Ja.
Aber er hat sich daran erinnert und mir hat dann gesagt, du warst der Einzige, der das jemals gesagt hat. Auch in der Dimension nämlich.
Und wie roaring sind die 20s jetzt aus deiner Sicht in der Hälfte der 20er Jahre? Wie war die
Börsenentwicklung der letzten 3 Jahre?
Ja, das ist schon ziemlich Achterbahnfahrt gewesen.
Aber es ging massiv nach oben.
Beide Tipps hat immer funktioniert, ja.
Also nicht nur das, sondern auch die, wenn du anschaust, wo der DAX damals war, wo er heute ist, wo der Nasdaq damals war, wo sie heute ist, ist extrem gestiegen.
Das stimmt.
Was ich damals angekündigt habe, das hat sich zum Teil auch bewahrheitet, wenn du dir die Kursentwicklung von Glencore ansiehst oder von Antofagasta. Dass die Rohstoffunternehmen erstens billig sind, dass man sich wundern kann, extrem hohe Dividenden zahlen, was erfreulich ist, und dass der Rohstoffzyklus erst am Beginn ist und dass es strukturell bedingt weitergehen wird. Jetzt schließe ich den Kreis. Wir haben eine Energiewende, die nicht aufhört und vor allen Dingen global zur selben Zeit passiert. Wir haben auch die Mobilwende, die stottert, aber wir haben auch das globalisiert letzten Endes. Ich weiß, dass die Rohstoffunternehmen viel zu wenig Kupfer produzieren, um all das zu erbringen, was wir da bauen wollen. Und das heißt, ich bin super bullish für die Preisentwicklung für Commodities. Das wird zugleich eine Belastung für Unternehmen und für jene Anleger, die sich dort nicht positionieren.
Und weil wir jetzt schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit sind, möchte ich dich jetzt nur kurz zum dritten Buch, das du selbst erwähnt hast. Mhm. Das ist ganz neu circa.
Oder ist schon da? Schon eineinhalb Jahre alt?
Doch schon, okay.
Auch da ein paar Worte bitte. Nur als Amazon E-Book, das heißt einfach eine quasi Fortsetzung vom vorletzten Buch, vom zweiten, Peitschenschlagmärkte.
Okay.
Ich glaube, was wir heute sehen, auch am Devisenmarkt, aber auch an den Börsen, die Volatilitäten sind extrem niedrig. Muss ich nur einen Volatilitätsindex anschauen, den VIX-Index zum Beispiel, ja. Oder DAX-Vola-Index, VDAX. Es sind ungewöhnlich tiefe Schwankungen da, im Devisenbereich sowieso komplett absurd, eine Euro-Dollar-Volatilität unter 5%, das habe ich in den 25 Jahren und davor nie gesehen.
Darf ich eine freche Zwischenfrage stellen? Das ist ja für einen Anbieter von Dienstleistungen zum Hedgen jetzt gar nicht so die goldene Ära, wenn die Vola so niedrig ist, oder?
Ja, die Unternehmen sehen momentan einen relativ geringen Bedarf an Informationen.
Und lehnen sich viel zu viel zurück, ne? Nehme ich an, ja.
Wiederum prozyklisch, wie gesagt, sie neigen dazu, wenig zu tun, wenn nichts passiert, und wenn es dann passiert, ist es bitter.
Okay, dann habe ich Sie richtig verstanden. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, weil wir haben noch ein Riesenthema und dieses Riesenthema werde ich in einen extra Podcast, den wir jetzt gleich aufnehmen und dann verlinken werden, anbringen. Und deine Firma heißt Zensio seit 99 und Ceterum Censeo und so weiter und so fort, kennen wir ja. Und Latein ist, glaube ich, auch ein Begriff für das Tanzen und den Tanzsport. Ja. Und da reden wir in einem anderen Podcast drüber. Lieber Gerhard, ich sage mal, was den Börse-People-Podcast betrifft, einen großen Dank für diesen Deep Dive in die Forex-Welt, in die Hedging-Welt, und war wirklich sehr, sehr, sehr spannend für mich. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank. Freut mich, wenn es gefallen hat. Tschüss.
Tschüss.